Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Einer der ersten Schriftstellerinnen der Welt wollen wir Ihnen heute vorstellen, Christine de Pizan. Sie schrieb Anfang des 15. Jahrhunderts den Othea-Brief, der jetzt in einer wunderschönen Faksimile-Ausgabe vom Verlag Müller und Schindler erschienen ist. Und mit der Verlegerin, mit Charlotte Kramer, bin ich gleich verbunden. Siegfried Unseld ist als langjähriger Leiter des Suhrkamp Verlags zu einer der Verlegerlegenden des 20. Jahrhunderts geworden. Und wenn da ein schwarzer Fleck in der Biografie entdeckt wird, dann schlägt das Wogen. Heute sind die Feuilletons voll mit einer Entdeckung, die der Historiker Thomas Gruber gemacht hat. Und die Zeit hat darüber berichtet, dass Siegfried Unseld offenbar 1942 als 17-Jähriger der NSDAP beigetreten ist. Bei mir ist jetzt unser Literaturkritiker Helmut Böttiger. Ist das nicht schon vorher eigentlich bekannt gewesen?
Ja, im Grunde schon. Eine große Überraschung ist es nicht. Man wusste natürlich, dass Unzelt 1933 9 Jahre alt war, richtig in diese NS-Ideologie hineingewachsen ist. Und er war ein begeisterter HJ-Führer. Es gab auch vor ungefähr 10 Jahren eine ganz große repräsentative Bildbiografie im Suhrkamp Verlag über Unseld. Und da ist Unseld auch als HJ-Führer abgebildet inmitten seiner Jungs und die da bewundernd zu ihm aufblicken. Also sein Vater war auch wirklich einer, der bei den Nazis Karriere gemacht hat. Also das wusste man alles. Unseld hatte auch nie einen Hehl daraus gemacht. Und dass er dann als 17-Jähriger auch den Antrag der Mitgliedschaft der NSDAP stellte, das ist keine große Überraschung. Im Grunde ahnte man das schon.
Und gibt es da jetzt irgendwelche Parallelen zum Fall Grass? Das fällt einem ja sofort ein. Das schlug ja damals natürlich noch viel größere Wogen.
Das ist ähnlich gelagert, weil Grass und Unseld stehen im Grunde für den Demokratisierungsprozess in der Bundesrepublik. Das ist diese merkwürdige Wendung, die da jetzt eintritt. Man muss sagen, dieser Historiker Thomas Gruber ist ein absolut seriöser, skrupulöser Historiker. Das merkt man. Er hat diese NSDAP-Mitgliedskarte im Bundesarchiv eben entdeckt von Unseld und geht damit an die Öffentlichkeit. Das Problem ist, was die Zeitredaktion daraus macht. Und wenn die Zeitredaktion jetzt schreibt, die Entdeckung berührt die Grundfesten, auf denen das Land seit Jahrzehnten intellektuell und moralisch agiert, dann muss ich sagen, das ist absoluter Quatsch. Man muss den Akzent ganz anders setzen. Es war keine Selbstverständlichkeit, dass die Bundesrepublik sich demokratisiert hat in den 50er und 60er Jahren. Das war sehr hart erkämpft. Und zwar gerade von Leuten wie Unseld oder Grass, die zu einer absoluten Minderheit in den 50er Jahren gehörten. Man darf nicht vergessen, und das ist ein bisschen aus dem Blickfeld geraten, dass alte Nazis bis Ende der 50er Jahre im Grunde überall das Sagen hatten, gerade auch im Kulturbereich. Mein Lieblingsbeispiel ist der Leitartikel der FAZ, 1950 zum 75. Geburtstag von Thomas Mann, wo ein Freund von Ernst Jünger, Gerhard Nebel, schreibt, Thomas Mann ist ein Verräter am deutschen Volk, 1950. Und das war der Geist. Es gab im Literaturbetrieb Leute wie Hans-Egon Holthusen oder Friedrich Sieburg oder Günter Blöcker, die alte Nazis waren und genauso weiterschrieben in den 50er Jahren. Und gerade Leute wie Unseld, Grass oder auch andere, Günter Eich, die nach 1945 erkannt haben, wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir müssen uns für die Demokratisierung der Gesellschaft einsetzen, gegen das Weiterleben der Nazis kämpfen. Gerade die sind für diese Demokratisierung extrem wichtig gewesen. Und jetzt den Spieß umzudrehen und denen irgendwie in so einer moralischen Überheblichkeit da schwarze Löcher in der Biografie anzudichten, das ist ein vollkommen falscher Akzent und nur so ein journalistischer Sensationsbedürfnis geschuldet.
Aber bleibt dann trotzdem vielleicht etwas hängen, wenn das jetzt so hochgebauscht wird, dass das moralische Ansehen von so einer wichtigen Figur dadurch trotzdem beschädigt wird?
Also wer sich damit beschäftigt hat, weiß, dass das alles nichts Neues ist, dass Unseld ein HJ-Führer war, dass er wirklich auch an die NS-Ideologie als Jugendlicher geglaubt hat. Er hat da auch nie einen Hehl daraus gemacht. Das Interessante ist, dass er dann eben nach 1945, merkwürdigerweise durch die Begegnung mit Hermann Hesse, oder es ist gar nicht so merkwürdig, da hat er dann gemerkt, da ist er vollkommen verblendet worden und das muss anders werden. Und das ist eigentlich die Nachricht. Und der Blick auf den Nationalsozialismus, der ist irgendwie verdeckt worden in den letzten Jahrzehnten durch die Selbstverständlichkeit der demokratischen Errungenschaften. Und die Generation, die da hineingewachsen ist in die Selbstverständlichkeit, als ob es gar keine andere Staatsform geben könnte als die zu Konsummöglichkeiten verführende Demokratie, die sehen nicht, was in den 50er, 60er Jahren eigentlich los war und was nötig war, um dieses Weiterleben des Nationalsozialismus zu bekämpfen. Und man müsste eher solche Leute wie Unseld oder auch Krass in ihrer Bedeutung wieder erkennen, dass sie sehr viel geleistet haben für die Demokratisierung. Also dieser Akzent ist ein völlig falscher. Und dieser Vorwurf gilt weniger dem Historiker Gruber, sondern dem Versuch der Zeitredaktion, da jetzt wieder so eine Sensation draus machen zu wollen.
Helmut Böttiger, vielen Dank für diese Einschätzung. Bei mir liegt heute ein Buch hier im Studio, bei dem es wirklich schade ist, dass wir es Ihnen nicht zeigen können. So prächtig und besonders ist die Faksimile-Ausgabe des Othea-Briefs von Christine de Pizan. Der Verlag Müller und Schindler hat jetzt in seinem 60. Jubiläumsjahr die erste originalgetreue Faksimile-Edition dieser wirklich beeindruckenden Handschrift herausgegeben. Und ich bin jetzt mit der Eigentümerin, der Verlegerin Charlotte Kramer verbunden. Hallo, herzlich willkommen nach Madrid, Frau Kramer.
Ja, hallo Frau Gerg.
Ich habe schon gesagt, wir können das ja leider unseren Hörerinnen und Hörern, diese kostbaren Drucke, nicht zeigen, die Sie da gemacht haben. Mir liegen hier einige Blätter vor im Studio. Können Sie mal eine Seite beschreiben, damit man sich das vorstellen kann, wie das ausschaut?
Ja, ich habe im Vorfeld ein bisschen geschaut, welche Seite ich denn beschreiben kann. Und es fällt mir richtig schwer, ja, aus diesen 101 Miniaturen die schönste auszusuchen.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja. Deswegen habe ich jetzt mal die erste bzw. die zweite Miniatur eigentlich der Handschrift genommen, die eigentlich natürlich die Schlüsselminiatur ist, denn sie zeigt die Szene, wo die fiktive Göttin Othea dem trojanischen Helden diesen Sendbrief überreicht, in dem sie eben 100 Ratschläge für ein tugendhaftes und ritterliches Leben mitgibt. Und das ist vermutlich ein bisschen so die aussagekräftigste Miniatur, die wunderschön auch ist. Also die Miniaturen sind alle wunderschön farbkräftig, dynamisch, außerordentlich detailreich ausgeführt. Wir sehen hier die Göttin, wie sie aus einer Wolke herauskommt, in einem klassischen zeitgenössischen Gewand, weil das ist nämlich auch das Spannende an der Handschrift, dass eben die ganzen Geschichten, die ja eigentlich in der Antike, der antike Mythologie und Literatur zu Hause sind, in die Zeit übertragen wurden. Das heißt, wir können die ganze zeitgenössische Mode auch gleich mitsehen. Und dann sehen wir eben Othea überreicht aus der Wolke heraus diesen Brief an den trojanischen Hektor oder auch mit einer Houppelande, also einem klassischen Gewand der Zeit und einer wunderschönen Mütze mit einer roten Feder darauf zu sehen ist. Und hinten hat er seine Gefolgsleute, die auch alle wunderbar in rot und rosa getönten Houppelandes stehen. Und davor ist ein kleiner Baum, auf dem ein Schild hängt, ein goldener Schild. Und in diesem Schild sehen wir, das führt uns gleich zu der nächsten Miniatur, die ich gleich mitbeschreiben möchte, weil sie nämlich auch die ganzen die Wertewelt übermittelt. Sie führt uns eigentlich gleich zu Perseus. Und es ist gemeint, dieses Schild des Perseus, in dem sich der junge Hektor erkennen soll, ob er wohl wirklich in der Lage sein wird, den Weg zur Ehre zu finden. Und in der nächsten Miniatur, also in Perseus und Andromeda, die Geschichte von Perseus und Andromeda, wo eben Perseus auf dem Pegasus reitend schon das Monster bekämpft, das Seemonster bekämpft. Und Andromeda steht hinten mit wallendem Haar und einem wunderschönen roten Gewand auf dem Felsen.
Aber jetzt muss ich Sie mal unterbrechen, weil wir wollen ja auch noch was über den Text hören. Denn diese Miniaturen, die Sie beschrieben haben, die sind wirklich so richtige Hingucker. Aber dann gibt es ja auch immer zwei Spalten Text. Und diesen Text hat eben Christine de Pizan geschrieben. Für die damalige Zeit auch unglaublich, dass eine Frau so ein Buch schreibt. Konnte. Was war das für eine Frau?
Sie war natürlich eine ganz besondere Person, eine starke Frau, die ihren Weg gegangen ist. Sie ist die erste Berufsschriftstellerin und Verlegerin, die wir namentlich kennen und überhaupt. Sie war Venedig, 1364 ist sie geboren und ging aber relativ früh schon an den französischen Hof mit ihrem Vater, der dort als Astronom und Arzt tätig war. Das heißt, sie hatte natürlich das große Glück, dass sie in einem Umfeld aufwuchs, wo ihr Zugang zu Wissen möglich war. Und ihr Vater hat das auch sehr gefördert. Das heißt, sie kannte schon relativ früh die ganze Literatur der Antike und auch der Zeit. Was ihr dann ermöglichte, weil ihre persönliche Geschichte war sehr bewegt. Mit 25 Jahren war sie schon verwitwet mit 3 Kindern. Und üblicherweise zu dieser Zeit, wenn man verwitwet war, musste man entweder nochmal heiraten, also wieder heiraten, oder ins Kloster gehen. Viele Möglichkeiten gab es nicht, die Familie erhalten zu können. Ihr Vater starb auch, schon vor ihrem Ehemann. Das heißt, sie musste sich irgendwie ihren Weg suchen. Und das hat sie dann sehr forscht und sehr überzeugt, ja, und entschieden getan, indem sie viele Texte verfasst hat, basierend auf diesem breiten Wissen, das sie hatte. Und eben auch dann wirklich als Schreiber von ganz vielen berühmten Persönlichkeiten tätig war und sehr, sehr viele Texte, nicht nur Dichtungen und didaktische Handbücher, wie eben diese Epître du Terre, sondern auch sehr viele politische Texte verfasst hat. Also sie war wirklich eine herausragende Persönlichkeit.
Und war das nicht auch sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit, dass man überhaupt da eine Frau sozusagen als Hofdichterin anerkannt hat?
Das war es durchaus, aber sie hatte eben das große Glück, dass sie sehr, sehr gut vernetzt war. Und es war auch so, Fürstenspiegel waren ja sehr modern zu dieser Zeit, als Lehrbücher, didaktische Lehrbücher für junge Adelige und jetzt oder vom Königshof auch. Und die Epître du Terre war einfach wirklich ein Bestseller. Ja, es gibt ja heute noch um die 50 Handschriften, die erhalten sind, auch in verschiedenen Sprachen übersetzt, weil sie einfach etwas geschafft hat, dass sie ein Bild-Textprogramm kreiert hat, das so ansprechend war und das einfach so spannend auch war, weil sie eben die ganze antike Literatur und die bekannten Mythen und so weiter mit hineingenommen hat und diese dann in der christlichen Moral der Zeit auslegen konnte. Sie spricht mit dem Text, also es ist ein Aufbau, es ist immer zuerst Text, Glosse und Allegorie, das war für die Zeit auch durchaus üblich, aber der Text spricht eben direkt sozusagen aus dem Mund der Göttin Othea an den trojanischen Helden. Das heißt, jeder, der das las, das ist gedacht für einen 15-Jährigen mehr oder weniger, also für einen Jugendlichen, fühlte sich sofort angesprochen durch diesen Text und sie legt dann eben die Texte aus in einer Art und Weise, die dann eben Ratschläge geben soll für junge Adelige.
Und das ist ja auch eher erstaunlich, dass eine Frau einem jungen Mann in dieser Zeit Ratschläge erteilt. Das thematisiert sie ja auch in einem Text, das fand ich ganz witzig.
Das ist richtig. Das Spannende daran ist ja, sie legt ja sozusagen die Worte in den Mund dieser Göttin, Othea. Damit gibt sie schon eine gewisse Autorität, die jetzt nicht ihrer eigenen Person zugeschrieben wird, sondern wirklich jemanden, der eine göttliche, fast göttliche Autorität hat. Ja. Das Interessante daran ist ja auch, dass wir über diese paganen Gottheiten, die natürlich aber in der gesamten mittelalterlichen Literatur und die ganze antike Literatur war ja präsent im Mittelalter. Es ist so ein bisschen, also die Interpretation oder wie man es besser verstehen kann in unserer Zeit, ist einfach, dass diese Zeit, vorchristliche Zeit, sind diese Götter sozusagen wie bis herausragende Persönlichkeiten, ja, so wie es jetzt dann der christliche Glaube hat es dann als Heilige mehr oder weniger, könnten wir es interpretieren, ja. Deswegen wurde es einfach übernommen und wurde auch akzeptiert, dass die Ratschläge geben können.
Und Sie haben mir vorher, haben wir schon ein bisschen uns unterhalten, da haben Sie gesagt, dass Sie auch durchaus da Parallelen zu sich selbst heute sehen. Also ist diese Christine de Pizan durchaus auch für uns heutige Frauen ja irgendwie eine Art Identifikationsfigur.
Ja, also ihr Werk ist ja eigentlich auch eines der wichtigsten Werke in der Frauenbewegung als Literaturwerk immer gewesen. Vor allem die Cité des Dames auch, wo eben doch einmal die Bedeutung der Frauen in der Historie hervorgehoben werden. Ich identifiziere mich jetzt ein bisschen, weil sie natürlich die erste Verlegerin ist, die wir namentlich kennen. Und weil wir natürlich auch, sie hat einfach etwas geschafft, das in dieser Zeit herausragend war. Wir haben als erstes, und ich habe als erstes, die Epître du Terre verlegt, die wirklich einer der populärsten und berühmtesten Texte der Zeit war. Es gab bis dato kein Faksimile. Das erste Mal wurde dieser Text eine andere Handschrift 2009, die in Den Haag liegt, haben wir schon herausgebracht. Und das ist jetzt, diese Handschrift hat das Besondere eben, dass es wirklich unter ihr, in ihrem Atelier entstanden ist und wir genau nachvollziehen können, die Idee, die Konzeption, die sie im Kopf hatte von Bild-Text, um eben den Text auch besser sich merken zu können, besser zugänglich zu machen. Und diese besondere Konzeption, wir haben auch sogar teilweise ihre eigene Handschrift in dem Manuskript identifiziert. Also insofern ist es schon ein ganz besonderes Werk, das wir hier flexibiliert haben.
Und ja auch zu einem besonderen Anlass, denn Sie feiern ja auch 60. Verlagsjubiläum. Haben Sie die Handschrift auch deshalb ausgesucht für diesen guten Anlass?
Jein. Also wir haben ja auch andere Projekte, die wir dieses Jahr noch veröffentlichen werden. Aber es ist natürlich mir ein Anliegen gewesen, diese besondere Handschrift noch zu faksimilieren und zugänglich zu machen.
Die liegt ja normalerweise in der Nationalbibliothek in Paris. Was muss man überhaupt als Verlegerin können, um solche Faksimile-Ausgaben zu verlegen? Das ist ja ganz was anderes, als wenn ich jetzt einen zeitgenössischen Roman verlege.
Das ist richtig, ja. Zuerst müssen Sie natürlich das Wissen haben, die Expertise, die Handschriften zu kennen, in den diversen Bibliotheken einfach die Bestände zu kennen und dann auch natürlich zu wissen, welche sind besonders bedeutend, besonders schön, was macht Sinn zu faksimilieren. Dann erfordert es natürlich einer besonderen Sachkenntnis eines speziellen Teams, die in der Lage sind, mit diesen Handschriften umzugehen. Das beginnt von der Reproarbeit bis zum Druck über die Buchbindearbeiten und dann natürlich noch den wissenschaftlichen Kommentartext, den man dazu liefern muss als Schlüssel des Werkes. Das sind ja wirklich auch wirklich Kulturgut. Das Kulturgutschutz, Faksimile ist wirklich aktiver Kulturgutschutz und eben auch die Möglichkeit, Handschriften zugänglich zu machen, die sonst keiner einsehen kann und die aber für die Geschichte und für das Verständnis von Kunst, Literatur, Geschichte und Kultur allgemein ein wesentlicher Bestandteil sind unseres kulturellen Erbes. Wir schützen die Handschriften, wir machen sie zugänglich und es ist ja normalerweise auch im Zuge einer Faksimilierung werden ja viele Handschriften auch restauriert. Das muss man auch nochmal sich bewusst machen. Und sie werden dann normalerweise auch in den Bibliotheken nur mal als Faksimile gezeigt. Also ganz, ganz selten wird dann wirklich die Handschrift nochmal herausgeholt.
Also Sie sind eine echte Spezialistin, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch. Richtet sich dann auch so eine Ausgabe nur an Spezialisten, weil ich dachte, das ist ja derart spannend, wenn man da drin herumliest, was das für ein toller Text ist. Eigentlich müsste man das jeder jungen Frau, auch jedem jungen Mann in die Hand drücken.
Ja, das ist richtig. Es ist, hat immer noch die Werte und was hier da erzählt wird, hat immer noch Bestand. Vielleicht jetzt mehr als denn je. Nein, es ist nicht für Spezialisten, sondern es ist wirklich, wie Sie ja selber auch gesehen haben, wenn Sie einmal eintauchen in diese Welt und wenn Sie mal die Faszination dieser unglaublichen Bildwelt und begleitet in dem Fall jetzt noch mit diesen spannenden Texten. Wenn Sie da mal eintauchen, dann lässt Sie das nicht mehr los. Und dann erkennen Sie auch die wirkliche Bedeutung dieser Werke, also in diesem Fall jetzt eine Handschrift aus dem Jahre 1406, die auch für uns heute noch Gültigkeit haben und die uns auch das Verständnis unserer eigenen Geschichte wieder vor Augen führen.
Und das können wir dank Ihnen. Vielen Dank, Charlotte Kramer. Alles Gute nach Madrid.
Danke.
Und der Othea-Brief, über den wir gesprochen haben, von Christine de Pizan, der ist beim Verlag Müller und Schindler erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Barbara Bleisch stellt in ihrem Buch Mitte des Lebens existenzielle Fragen. Was ist ein gelungenes Leben? Wie verzeihen wir uns, was wir versäumt haben? Oder auch, wer möchte ich am Lebensende gewesen sein? Heute Abend liest die Schweizer Philosophin in Konstanz. In Mitte des Lebens werden Midlife-Crisis oder Wechseljahre zur Chance. Barbara Bleisch.
Da würde ich es mit Karl Jaspers halten, einem bekannten Philosophen, der mal gesagt hat, eine Krise ist eine Erfahrung der Existenzerhellung. Und es wird noch einmal klarer deutlich, woran uns wirklich liegt und was wir wollen, wo unsere tiefsten Sehnsüchte hingehen.
Mitte des Lebens, eine Philosophie der besten Jahre. Die Lesung heute Abend im Kulturzentrum am Münster in Konstanz. Kana wäre eine vergessene Stadt irgendwo in Thüringen, hätte ihre abgelegene Trostlosigkeit nicht Neonazis angelockt.
Die Stadt Kana im Buch ist das Spiegelbild von der Kleinstadt Kala, die nur 15 Minuten von Jena entfernt ist.
Sagt Daniele Serdedi. Mit Herrscht 07769 von Laszlo Krasznahorkai bringt der Theaterregisseur eine Romanadaption auf die Bühne in Jena. In der Kleinstadt Kana wächst ein Gefühl der Bedrohung. Zunächst ist da nur dieses, man wird ja wohl noch sagen dürfen.
Uns wird hier keiner mehr sagen, was unsere Nationalhymne ist.
Doch dann verunstalten Graffito Denkmäler. Ein jüdischer Physiklehrer verschwindet und Wolfsrudel durchstreifen den nahen Thüringer Wald. Mittendrin Florian herrscht. Der Dorftrottel möchte zwischen den unterschiedlichen Lagern vermitteln. Doch als die Neonazis brutal werden, wird aus dem gutmütigen Antihelden eine Mordmaschine. Das Theaterstück Herrscht 07769. Zu sehen heute Abend um 20 Uhr, Probebühne, Theaterhaus Jena.
Herr Benjamin, kommen Sie jetzt. Ich helfe Ihnen.
Die Netflix-Serie Transatlantik machte ihren Namen einem breiten Publikum bekannt. Lisa Fitgo. Die jüdische Widerstandskämpferin unterstützte nicht nur Walter Benjamin bei seiner Flucht aus dem von den Nazis besetzten Frankreich.
Die damals zum Teil ganz allein mit schwer traumatisierten Flüchtlingen über die Pyrenäen gegangen ist unter Einsatz ihres Lebens,
sagt Eva Weisweiler. Die Wissenschaftlerin hat die erste vollständige Biografie über Fitgo geschrieben. Am Sonnabend liest sie daraus in Bonn. Weisweiler erzählt von der jungen und jugendlichen Fitgo und findet auch Platz für den kommunistischen Kampf der 1909 Geborenen. Ein Kapitel, das Fitgo oft verschwiegen hat, aus verständlichen Gründen. Selbst geflüchtet lebte Fitgo ab 1948 in den USA. Eva Weisweiler.
Wir wissen ja alle, dass sehr lange der Kalte Krieg herrschte und ein extrem antikommunistischer Trend in den USA.
Lisa Fitgo. Die Lesung am Sonnabend um 15 Uhr, Rheinhotel Dresen in Bonn.
Und das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Zeitnot, Stress und Überforderung, ganz egal, wen man trifft. Fast alle klagen über viel zu viel Druck. Die angespannte Weltlage, die Unsicherheit verstärken diese Zustände, weshalb wir als Gesellschaft kurz vorm Burnout stehen. Das zumindest ist die Diagnose des Psychotherapeuten Thomas Bergner, dessen neues Buch aber offenbar auch eine Kur dagegen kennt, denn es heißt German Burnout, woher unsere Erschöpfung und Unzufriedenheit kommen und wie wir sie loswerden. Katharina Teutsch hat das Buch für uns gelesen. Wie kommt er denn auf diese Diagnose, dass wir gleich alle Burnout haben?
Ja, Sie haben es selbst gerade gesagt, zu viel Druck, überall wird er empfunden und gleichzeitig ist gar nicht so leicht zu sagen, wie wir ihn loswerden könnten. Also einmal ist das der reale ökonomische Druck natürlich, der die Menschen in die Enge treibt, also Stichwort Mieten, Stichwort Inflation. Dann ist da aber natürlich auch noch der uns allen bekannte weltpolitische Druck, also alles wird jetzt anders und keiner weiß wie. Das trägt erheblich zur Verunsicherung bei und zu dem Gefühl, nicht mehr Herr der Lage zu sein. Und das ist ja das zentrale Symptom von Burnout, sich nicht mehr handlungsfähig zu fühlen. Und das macht krank. Also die Zahl der Studenten, er hat da auch einige Beispiele natürlich, die Zahl der Studenten in psychiatrischer Behandlung ist in Deutschland in den letzten Jahren enorm gestiegen, also auf alarmierende Art und Weise gestiegen. Der Krankenstand unter deutschen Arbeitnehmern hat 2024, das wissen wir alle, Rekordhöhe erreicht. Und sowieso wird man auch subjektiv den Eindruck nicht los, dass alle nur noch nölen und maulen und Sündenböcke überall suchen. Und das betrifft im Übrigen ja auch die politische Klasse.
Aber ich fand schon mal ganz interessant, dass er offenbar das nicht so individualisiert, sondern die Ursachen eben wahrscheinlich auch vermute ich mal in der Gesellschaft oder eben überhaupt in sozialen Gefügen sucht, richtig?
Er geht da historisch auf jeden Fall weit zurück. Er sagt zum Beispiel, dass einerseits der Zweite Weltkrieg und andererseits die Wiedervereinigung dazu beigetragen haben, dass die Deutschen einen Knacks haben, also selbstbewusstseinsmäßig einen Knacks haben. Bergner sagt, anstatt sich mit der Schuld und mit Fehlern ehrlich auseinanderzusetzen, wurden sie in Deutschland immer nur übertüncht, also Stichwort Wirtschaftswunder. Da müsste man aber meiner Meinung nach nochmal gucken, ob das wirklich so stimmt. Es gab ja schon in Deutschland auch eine große Aufarbeitungsbewegung, eine in Europa beispiellose Aufarbeitungsbewegung, kommt mir ein klein bisschen kurz gesprungen vor, das Argument ebenso beim Thema DDR, da reden wir heute viel drüber, so wie die Wende vollzogen wurde und was dabei auch alles an gelebtem Leben abgewertet wurde, das fällt uns heute politisch natürlich auf die Füße, die Frage ist nur, wäre es anders gekommen, wenn man von der DDR-Gesellschaft zum Beispiel mehr erhalten hätte, das sind also alles so offene Fragen. Unterm Strich sagt Bergner aber, und da würde ich wieder mitgehen, dieser Cocktail aus Schuld, Scham und Abwertung, der hat das deutsche Selbstwertgefühl beschädigt. Und deswegen, das ist jetzt das zentrale Burnout-Argument, gehen die Deutschen mit den Krisen der Gegenwart so ganz besonders verkniffen oder verbissen um.
Und hat er da auch besonders konkrete Beispiele, was Deutschland da eigentlich falsch macht?
Also aus Angst vor Fehlern hat sich in Deutschland eine generelle Kultur der Angst breit gemacht, könnte man sagen. In keinem anderen Land zum Beispiel werden so viele Risikoversicherungen abgeschlossen wie in Deutschland. Es gibt sogar eine Nachhilfeversicherung, habe ich aus diesem Buch gelernt, für Kinder, die nicht so doll in der Schule sind. Oder ganz anderes Beispiel, wenn Sie in Deutschland ein Business aufziehen wollen, das habe ich jetzt auch gelernt, müssen Sie erstmal so circa 5000 Gesetze und Verordnungen beachten. Da gehen schon mal 7% des Umsatzes für weg. Das müssen Sie erstmal wieder reinwirtschaften, um in diesem Land erfolgreich sein zu können. Ebenso überreguliert geht es dann zu, wenn Sie ein Haus bauen wollen in Deutschland für sich und Ihre Familie. Also der Deutsche, der lässt es nicht so gerne laufen, sondern er hat es gerne vorab alles im Griff. Und again, er will ja keine Fehler machen. Da wir jetzt aber in einer sehr fehleranfälligen Zeit leben, ist es natürlich schrecklich für Control-Freaks wie uns, also uns Deutsche, das auszuhalten. Mit anderen Worten, der Deutsche leidet, er ist ängstlich, zögerlich, verkrampft und das spiegelt sich auch im Verhalten der Politiker wieder.
Und dass er da so ein ganzes Land auf die Couch legen will, gibt es dafür eigentlich Vorbilder für so eine Kur?
Also mir sind da sofort die Mitscherlichs eingefallen. Das war ein Frankfurter Psychoanalytikerpaar, das in den 60er Jahren eine ganze Nation in die Verantwortung genommen hat. Und zwar mit dem Buch Die Unfähigkeit zu trauern. Und darin ging es um die Empathieblockade der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Und somit tritt Bergner da natürlich in große Fußstapfen. Das hat natürlich immer den Nachteil, dass man bei einer solchen Kollektivdiagnose sehr stark vereinfachen muss. Die Frage wäre natürlich auch immer, ist das jetzt in Frankreich oder den USA zum Beispiel grundlegend anders? Auch da rennen die Wähler ja reihenweise den Rechtspopulisten in die Arme, die immer einfache Lösungen für kollektive Überforderung parat haben. Also ist das wirklich so deutsch? Nicht ganz sicher.
Also nicht so ganz überzeugend, was er da vorschlägt. Was ist denn überhaupt sein Kurvorschlag?
Ja, ich finde, das ist die eigentliche Schwäche dieses Buchs, denn eine Diagnose zu stellen ist das eine, dann aber auch eine Therapie mitzuliefern, das andere. Da fallen dann gut gemeinte Schlagworte wie verstehen, versöhnen, Selbstwirksamkeit aufbauen, Zukunft gestalten. Also der gute Mann ist auch Coach, das merkt man an der Stelle. Aber wer da der Onkel Doktor sein soll, ob das Friedrich Merz sein soll oder Dr. Eckart von Hirschhausen, das bleibt ganz unklar.
Also nicht so ganz überzeugt, oder?
Ja, wie gesagt, als schmissiges Thesenbuch funktioniert es für mich schon. Als Fehlerbehebungskompendium eher nicht, aber was ich auf alle Fälle mitnehme aus der Lektüre, bisschen locker machen, das würde den Deutschen ganz gut zu Gesicht stehen. Das ist allerdings jetzt auch keine ganz neue Erkenntnis, wenn man in diesem Land aufgewachsen ist.
Katharina Teutsch über Thomas Bergners Buch German Burnout, woher unsere Erschöpfung und Unzufriedenheit kommen und wie wir sie loswerden. Erschienen ist das Buch beim Klett-Cotta Verlag und es kostet 18 Euro. The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Das ist eine der großen Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts. Immer wieder auch verfilmt, zum Beispiel mit Robert Redford und Mia Farrow oder mit Leonardo DiCaprio und Carey Mulligan. Genau vor 100 Jahren ist dieser Klassiker erschienen. Er hat aber offenbar überhaupt keinen Staub angesetzt, denn die TikTok- bzw. BookTok-Generation feiert diesen Roman gerade sehr. Bevor wir uns eine Neuübersetzung anschauen, die im Manesse Verlag erschienen ist, haben wir deshalb erstmal unsere junge Kollegin Victoria Porcho auf dem Flur kurz angehalten und sie gefragt, was sie eigentlich mit dem Titel Der große Gatsby verbindet.
Also tatsächlich habe ich den Film auf meinen allerersten Langstreckenflug nach China für einen Schüleraustausch angeschaut und war so begeistert von der Geschichte und dann auch von der Aufmachung. Und dann hatte ich die Möglichkeit, im Englischunterricht mir ein Buch auszusuchen und dann ist es The Great Gatsby geworden. Ich habe danach nochmal das Buch auf Deutsch gelesen und auch ein bisschen mehr dann verstanden und bin immer wieder zu dem Film und auch zu dem Buch zurückgekommen, weil da einfach so viele tolle Zitate auch drin sind, die auch heute noch für mich aktuell sind. Ich finde es einfach eine wahnsinnig toll und präzise beobachtet und beschriebene Gesellschaftskritik, die wahnsinnig scharfsinnig ist. Und ich finde, das wird gerade am Ende nochmal deutlich. Also Gatsby wird ja ermordet wegen einer Sache, die er nicht begangen hat. Und Daisy, seine Geliebte, erscheint nicht mehr zur Beerdigung. Und sie und ihr Mann ziehen sich einfach komplett wieder in ihr Leben zurück und tun so, als wäre nie etwas gewesen. Und Nick, der Erzähler und Nachbar von Gatsby und der Cousin von Daisy, der beschreibt das so gut, dass er irgendwie sagt, Daisy und Tom, das sind Menschen, die zerstören Dinge und Leben und ja, ziehen sich dann zurück in ihr Geld und in ihre Leichtfertigkeit. Und ich fand diesen Kontrast aus diesen großen Partys und dem vielen Geld, diesem Reichtum, den ja die High Society, was das New York 20er Jahre eben hat. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber dieses ja krasse Unvermögen, irgendwie Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und ja dieses immense Desinteresse an Gatsbys Tod, an allem, was passiert ist. Und dass es einfach eine Gesellschaft ist, die so um sich selber kreist. Und deswegen finde ich auch die Geschichte heute noch aktuell, weil sie einfach zeigt, was passiert, wenn ja Menschen es sich einfach immer selber leicht im Leben machen und sich nur mit sich selbst beschäftigen und nicht mit dem, was um sie herum passiert.
Heute noch aktuell findet unsere Kollegin Victoria Port zu den großen Gatsby. Gerade ist dieser Roman von F. Scott Fitzgerald in einer neuen Übersetzung von Bernhard Robben bei Manesse erschienen. Und das Nachwort zu dieser Prachtausgabe hat Claudius Seidel geschrieben. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Tag, Herr Seidel, herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Sie haben ja gerade schon mitgehört, was unsere junge Kollegin da gesagt hat. Wie ist das bei Ihnen? Was macht diese ungebrochene oder auch zeitlose Faszination für Sie aus?
Also ich würde sagen, erstens, die Kollegin hat in allem recht. Da gibt es gar nichts zu widersprechen oder rumzumeckern oder so. Sie hat einfach in allem recht. Leser und Kinozuschauer haben eigentlich immer recht, wenn sie ihre Eindrücke schildern. Es sind zwei Dinge, glaube ich, die diesen Roman nicht zeitlos machen, aber die ihn nicht haben altern lassen. Das eine ist die Figur Jay Gatsby, ein Mann dubioser Herkunft, mit einem Vermögen dubioser Herkunft, ein Mensch, der komplett sich selber erfunden hat. Er ist komplett seine eigene Schöpfung. Das ist ja immer noch oder vielleicht heute sogar mehr als damals gewissermaßen ein Ideal oder ein Role Model. Und das viele Geld macht die ganze Sache noch interessanter.
Wen denken wir da?
Puh.
Da fragen einem schon so ein paar Leute, die in unserer Weltpolitik gerade groß auftrumpfen, ein. Also das macht ja auch was sehr Gegenwärtiges mit diesem Roman, nicht? Dass einem da ständig Sachen auch einfallen. Ich fand auch interessant, dass Sie in Ihrem Nachwort schreiben, das Buch nimmt die Zukunft der amerikanischen Kultur voraus. Da klingen Lieder an und fallen einem Bilder ein, die erst viel später entstanden sind.
Ja, das zeigt aber einfach nur meiner Ansicht nach, was für unglaublich gute Antennen F. Scott Fitzgerald für den geistig-seelisch-kulturellen Gesamthaushalt von Amerika hatte. Also natürlich ist er kein Prophet, aber er beschreibt eine Szene wie aus einem Gangsterfilm. Und erst wenn man sich fragt, in welchem Film konnte ich das denn gesehen haben, fällt einem ein, dass es zu der Zeit noch gar keine Gangsterfilme gab. Das ist natürlich sehr faszinierend und zeigt auch, was für einen gigantischen Hallraum dieser Roman hat. Wir müssen ja Folgendes sehen, das ist ein ziemlich kurzer Roman. Die amerikanische Originalausgabe hatte, glaube ich, 170 Seiten. Er ist 1925 erschienen und man kann fast sagen, er porträtiert seine ganze Epoche, zumindest was Amerika angeht. Ein Jahr zuvor ist der Zauberberg erschienen, der die Epoche davor in Romanhandlung, in Sprache zu fassen versucht und der hat 1000 Seiten. Also diese extreme Verdichtung ist natürlich ein Teil des Reizes. Ich glaube aber, der allergrößte Reiz und die eigentliche Hauptfigur dieses Romans ist diese Sprache.
Die Erzählerstimme, ich wusste, dass Sie darauf kommen, Nick Carraway, ist das der eigentliche Held für Sie?
Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, er ist der eigentliche Held und Gatsby ist auf eine gewisse Weise sein Freund, aber auch sein Gegenspieler. Die begehrte Daisy, also die Geschichte, wie man sie sich normalerweise aus der Distanz erzählt, nämlich Jay, der reiche Jay Gatsby, liebt seine Jugendliebe Daisy Buchanan und will sie wiedergewinnen. Das ist natürlich leicht zu erzählen. Es scheint mir aber nicht die Hauptsache zu sein. Die Hauptsache ist, Nick Carraway, ein Junge aus dem mittleren Westen, der gerade anfängt in New York als Börsenmakler, trifft Jay Gatsby, der nicht viel älter ist als er und schon unermesslichen Reichtum angesammelt hat. Und im Grunde ist alles, was dann passiert, also all die Dinge, deren Zeuge dieser Nick Carraway wird, ist, wie soll ich sagen, vielleicht eine Education sentimental, vielleicht aber auch eine moralische Erziehung für diesen Nick Carraway, dessen Beruf ja eigentlich darauf rausläuft, dass er versuchen wird, genauso reich wie Jay Gatsby zu werden. Und wie soll ich sagen, das Medium dieser Moral ist eben die Sprache.
Und
Nick
spricht
und lässt seine Sprache nicht korrumpieren.
Und die lässt sich ja auch nur bedingt in zum Beispiel Film übertragen, denn das ist ja was genuin Literarisches. Und hat es Bernhard Robben jetzt nochmal besonders toll in dieser neuen Übersetzung eingefangen?
Ich finde, er hat es sehr toll eingefangen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, eine Übersetzung vorher, diese gebundene Diogenes-Ausgabe, verzeihen Sie mir, dass mir gerade die Übersetzerin nicht einfällt, ist jetzt auch nicht schlechter. Also die, klar, ein solcher Text ist immer eine Herausforderung für einen Übersetzer. Robben hat das wahnsinnig gut gemacht. Und der eigentliche Grund, aber warum man, selbst wenn man die Diogenes-Ausgabe hat, sich diese Manesse-Ausgabe vielleicht auch zulegen sollte, ist, dieses Buch hat einen wahnsinnig tollen Apparat. Also Briefwechsel, noch bevor der Roman erscheint, Fitzgerald zweifelt an seinem Text, sein Lektor bestärkt ihn, er schickt das Buch T.S. Eliot, T.S. Eliot schreibt zurück, er hat es gleich dreimal gelesen, ungeheuer spannend, im Grunde die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte dieses so gegenwärtigen Romans ist zugleich auch schon wieder fast ein Roman für sich, er wurde ja auch erst so ums Jahr 1940 herum, also 15 Jahre nach Erscheinen, zum wirklichen Erfolg.
Und man muss sagen, diese neue Manesse-Ausgabe hat ein wunderbares Nachwort von Claudius Seidel. Und dem sage ich jetzt mal vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, Herr Seidel, und alles Gute.
Danke für Ihr Interesse.
Und das Nachwort von Claudius Seidel ist, wie gesagt, in der neuen Ausgabe bei Manesse erschienen. Bernhard Robben hat Der große Gatsby neu übersetzt. Und diese Ausgabe des Klassikers kostet 30 €.